Ich bin ja heute eingeladen worden, um über das Buch Nie wieder Deutschland, die Linke im Zusammenbruch des realen Sozialismus und insbesondere über den Anteil des Antifaschismus daran an diesem Zusammenbruch nach dem realen Sozialismus zu sprechen. Nachdem ich gesehen habe, dass die Veranstalter dankenswerterweise einen sehr langen Ankündigungstext geschrieben haben und dass sie einen Link gesetzt haben zu einem Dossier von mir in der Jungle World, in dem ich im Grunde genommen die zentralen Thesen des Antifaschismus-Kapitels des Buches zusammengefasst habe und auf dem letztendlich auch mein Vortrag weitgehend beruht hätte, habe ich mich kurzfristig entschieden, etwas anderes zu machen. Ich muss ja nicht wiederholen, was ein Teil von euch oder hoffentlich ein Großteil von euch natürlich vielleicht oder hoffentlich schon gelesen hat. Und werde aus dem Grund zwar weiter über den Antifaschismus sprechen, aber ich werde weniger oder nicht ausschließlich in der historischen Perspektive über diesen Antifaschismus sprechen, wie ich das im Buch tue, wo ich mich ja in erster Linie mit den Ereignissen ausgehend von etwa 1968, kulminierend dann um die Jahre 1989, 90, 91 und das Ganze dann auslaufen lassend bis etwa 1995 beschäftige, sondern ich werde vielmehr versuchen, in aktueller Perspektive über den Antifaschismus, über den heutigen Antifaschismus, über die Frage, was ist Antifaschismus heute, zu sprechen. Wer sich für die Vorgeschichte dieser aktuellen Entwicklungen, von denen ich reden werde, interessiert, wer sich für die Hintergründe dessen interessiert, was im Ankündigungstext angedeutet wird, dem möchte ich das Buch natürlich auf jeden Fall trotzdem empfehlen, denn zum politischen Engagement gehört, wenn man nicht wie bei den Autonomen immer nur das Leben in der Zeitschleife simulieren will, gehört eben vor allem historisches Bewusstsein und bei der Herausbildung historischen Bewusstseins kann dieses Buch vielleicht oder hoffentlich einen zumindest kleinen Anteil leisten. Wer Teile des Buches oder wer insbesondere dieses Jungle World Dossier schon gelesen haben sollte und dazu Fragen hat, der sollte natürlich keine Scheu haben, diese Fragen trotz der leichten Veränderung des Themas auch zu stellen und nachher darüber zu diskutieren, weil um die gegenwärtigen Auseinandersetzungen, von denen ich zum Teil reden werde, besser begreifen zu können, ist eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit oft sehr hilfreich. So viel vielleicht zum Werbeblock. Ich werde jetzt also einige Gedanken zum aktuellen Hintergrund und zur aktuellen Funktion des Antifaschismus formulieren. Im zweiten Teil werde ich einen kurzen Exkurs zur Geschichte des Antifaschismus, einen kleinen Auszug aus dem Buch, um das es ja nichtsdestotrotz gehen soll, vortragen. Und schließlich werde ich immer über die nach wie vor ungebrochene Anziehungskraft des Antifaschismus, insbesondere für die Linke, reden. In den Jahren nach 1989 musste man kein Mitglied einer linksradikalen Splittergruppe sein, um vor einer Entwicklung hin zu einem Vierten Reich zu warnen, sondern auch Sozialdemokraten, auch Liberale, Konservative in Großbritannien, in Frankreich oder auch in Amerika fühlten sich an die Jahre um 1933 erinnert. Diejenigen, die die Erinnerung an die deutschen Verbrechen wachhalten wollten, diese Leute stießen auf Abwehr, auf Aggression und auf Leugnung. Denn statt über Auschwitz, statt über Leningrad oder Lidice wollten die Deutschen über die Vertreibung der Ostpreußen, über den alliierten Luftangriff auf Hamburg und vor allem über Dresden sprechen. Als sich Martin Walser 1998 über die Dauerrepräsentation unserer Schande beschwerte, gemeint war Auschwitz, da galt das vielen auch sehr klugen Leuten noch als ein neuer Höhepunkt einer großen Schlussstrichoffensive, die von der Bitburg-Affäre 1986 über den 50. Jahrestag der Bombardierung Dresdens und die Goldhagen-Debatte, die in Deutschland etwa 1998 ankam, bis hin zur Auseinandersetzung zwischen Martin Walser und Ignaz Bubis führte. Die Deutschen schienen sich allerdings nicht nur von ihrer Vergangenheit verabschieden zu wollen, sondern in genau dem Maß, in dem die Geschichte verdrängt wurde, in genau diesem Maß schien die Geschichte wiederzukehren. Als sich Nazis und andere ganz normale Jugendliche 1991, 92, 93 folgende vor Asylbewerberheim in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Quedlinburg oder als eine der wenigen westdeutschen Ausnahmen Mannheim-Schönau zusammenrotteten, als diese Leute die Heime belagerten und Steine und Brandsätze in die Fenster warfen, entstand eine volksfestartige Stimmung. Hierzu einfach nur ein paar Stichworte, damit das vielleicht nochmal rekapituliert werden kann. Geschäftsleute bauen Würstchenbuden auf, die Anwohner applaudieren, feuern die Nazis an oder werfen selbst Brandsätze. Polizei schaut weg und Politiker aller Parteien zeigen Verständnis für die an sich, das ist eine sehr beliebte Formel damals gewesen, für die an sich berechtigten Forderungen dieser Leute. Als der Spiegel dann im September 1991 mit dem Aufmacher »Das Boot ist voll« erschien, gemeint waren Asylbewerber, die den Dampfer Deutschland zum Untergang bringen würden, als der damalige SPD-Politiker und heutige spätere Linksparteiführer Oskar Lafontaine erklärte, dass eine Veränderung des Asylrechts leider notwendig sei, um Missbrauch zu verhindern. Und als das Asylrecht dann 1992 schließlich mit Hinweis auf den sogenannten Druck von der Straße faktisch abgeschafft wurde, da wurde den Nazis auch ganz offiziell bestätigt, ihr seid die politische Avantgarde des neuen, des gerade wiedervereinigten Deutschlands. Nach dieser kurzen Skizze der Situation in den frühen 90er Jahren mache ich nun einen Zeitsprung von der ersten Hälfte der 90er Jahre in die Jetztzeit, die, man kann das fast genau sagen, wann die begann. Die begann fast genau im Jahre oder im Sommer des Jahres 2000, hatte natürlich auch vorher schon eine gewisse Vorlaufzeit. Also ein Sprung von der ersten Hälfte der 90er Jahre in die Jetztzeit. Es kommt zwar nicht oft vor, aber manchmal ändern sich die Zeiten eben doch. Denn tatsächlich ist es so, dass die gerade von mir beschriebene Zeit der klassischen Schuldabwehr, die Zeit des offenen Schulterschlusses mit Neonazis, längst vorbei ist. Im Osten der Republik gibt es zwar immer noch No-Go-Areas für Juden, für Schwarze oder für die Bewohner des jeweiligen Nachbardorfes, aber das ist der bedeutende Unterschied. Im Unterschied zu den 90er Jahren gibt es außerhalb der ostdeutschen Ödnis kaum noch jemanden, der Verständnis hat für die Menschenjagden der Ureinwohner, der Verständnis hat für akzeptierende Sozialarbeit mit Nazis oder Verständnis hat für den netten Fußballtrainer von der NPD. Ich habe das vor ein paar Jahren mal auf die Formel gebracht, was früher nur in Flugblättern der Antifa zu lesen war, steht heute in der FAZ. Ganz in diesem Sinn ergab eine Umfrage des Berliner Archivs der Jugendkulturen vor einiger Zeit, dass Neonazis auch bei ostdeutschen Jugendlichen ganz oben auf der Anti-Beliebtheitsskala stehen. Ganz in diesem Sinn sorgen der Antifa-Aufnäher, das Exploited-T-Shirt oder auch bunte Haare in der Schule längst nicht mehr für Aufregung, sondern der Gemeinschaftskundelehrer, den ich für einen der besten Seismographen für gesellschaftliche Entwicklungen halte, dieser Sozialkundelehrer dürfte sich inzwischen über den engagierten und aufgeweckten Punk oder Antifa freuen, der durch die Texte der inzwischen glücklicherweise verblichenen, aber immer noch sehr beliebten Nachdenk-Punk-Band But Alive, durch die Artikel des Antifa-Infoblattes oder die regionale Attackgruppe für dieselben Probleme sensibilisiert ist wie er selbst, wie der Gemeinschaftskundelehrer selbst durch die Lindenstraße. Nehmen wir, um das zu verdeutlichen, zum Beispiel das, was hier in Berlin, was hier im preußischen Kernland als Hort gilt von Faschismus und Reaktion. Nehmen wir zum Beispiel die bayerische Provinz, nehmen wir zum Beispiel willkürlich ausgewählt, weil ich da vor einiger Zeit mal einen Vortrag gehalten habe und Bekannte dort habe, nehmen wir zum Beispiel Augsburg, das aber sicher durch jede andere bayerische Stadt ersetzt werden könnte. Als die NPD vor, gibt es jemanden hier aus Augsburg, der vielleicht das bestätigen kann? Augsburg und Umgebung? Nicht? Dann müsst ihr mir das einfach so glauben. Als die NPD vor einiger Zeit durch Augsburg marschieren wollte, da gründete sich dort ein Bündnis, bei dem eigentlich nur einer nicht mitmachen durfte, und zwar die NPD. Unter dem Aufruf standen mehr als 80 Organisationen, ich habe ein paar zusammengetragen, von den Kommunisten über die Anarchisten, die von den Kommunisten ja im Spanischen Bürgerkrieg platt gemacht wurden, über die Pfaffen, die von den Anarchisten im Spanischen Bürgerkrieg platt gemacht wurden, bis hin zu den Sozialdemokraten, Gewerkschaften und Grünen, die es ja im Spanischen Bürgerkrieg noch nicht gab. Während die Zahl von 1500 bis 2000 Gegendemonstranten fast überall auftauchte, Regionalpresse, Presseerklärungen der Stadtverwaltung und so weiter, während das also überall auftauchte, 1500 bis 2000 Gegendemonstranten, war es für mich aus der Ferne, ich habe diesen Vortrag für den Ort dort vorbereitet, war es für mich aus der Ferne erst gar nicht so einfach, die Zahl der Nazis herauszubekommen. Als ich dann nach langem Suchen doch noch Glück hatte, wusste ich auch warum. Denn wenn die Anzahl der Nazis genauso breit publiziert worden wäre wie die Zahl der Gegendemonstranten, dann wäre die ganze 5 vor 12 und wehrhafte Demokratierhetorik, die im Vorfeld in der Regionalpresse von Vertretern der etablierten Parteien und Verbände gepflegt worden wäre, dann wäre dieses einfach nämlich nur noch lächerlich erschienen. Die Polizei sprach von 60 Nazis, die Antifa sprach von 80 Nazis. Aus meiner eigenen Zeit bei der autonomen Antifa weiß ich, dass die Polizei traditionell untertreibt, die Antifa übertreibt und insofern der Mittelwert recht wahrscheinlich ist. Also 70 Nazis, die aus ganz Süddeutschland zusammengekarrt werden mussten, gegen 1500 bis 2000 Bürger, vor allem aus Augsburg. Das sind 21 Bürger auf einen Nazi. Inzwischen ist aber, und damit verlasse ich die bayerische Provinz wieder, inzwischen ist aber nicht nur der Kampf gegen Nazis in der berühmten Mitte der Gesellschaft angekommen, sondern auch das Bekenntnis zur deutschen Schuld, das in den 90er Jahren immer wieder von Seiten kritischer Antifaschisten eingefordert wurde. Dieses Bekenntnis zur deutschen Schuld ist in der Berliner Republik zum Mainstream geworden. Im Rückblick erweisen sich all die Ereignisse, von denen ich vorhin gesprochen habe, also Bitburg, 50. Jahrestag der Bombardierung Dresdens, Goldhagen, Weißer Bubis und so weiter. Im Rückblick erweist sich das alles lediglich als das letzte Aufbäumen oder als das Rückzugsgefecht der konservativen Erinnerungspolitik. Damit keine Missverständnisse aufkommen, Rückzugsgefechte können natürlich selbstverständlich gelegentlich auch den Charakter von Vorwärtsverteidigung annehmen. Gerade das, worüber sich Martin Walser damals beschwerte, nämlich die Dauerrepräsentation unserer Schande, der regelmäßige Verweis auf Auschwitz, gerade das ist inzwischen staatstragend. Einige Beispiele, sagt einfach Stopp, wenn es reicht. Wir dürfen nicht zulassen, dass Ursache und Wirkung verkehrt werden. Der Ex-Kanzler zum Nazi-Aufmarsch am 13. Februar in Dresden. Stolpersteine in der Lindenstraße. Regionalgeschichten des Holocaust. Die große Klezmer-Offensive. Der Jewish Studies Boom, das Projekt Spurensuche und so weiter und so fort. Ich höre jetzt auf. Während die Konservativen oder Rechten, die im Jahre 1982 noch die geistig-moralische Wende verkündet hatten, während diese Leute noch glaubten, dass sich aus der Vergangenheit, wie sie tatsächlich war, auch beim besten Willen kein nationales Selbstbewusstsein ableiten lässt, wo er im Grunde genommen noch ein gewisses Moment von historischem Bewusstsein vorhanden ist, während die also noch glaubten, dass sich aus der Vergangenheit, wie sie tatsächlich war, beim besten Willen auch kein nationales Selbstbewusstsein ableiten lässt und sie gerade aus diesem Grund zum Mittel der Leugnung oder zum Mittel zumindest der Relativierung griffen, während die Konservativen und Rechten also noch glaubten, dass sich aus der Vergangenheit, wie sie tatsächlich war, auch beim besten Willen kein nationales Selbstbewusstsein ableiten lässt, begreifen die Vertreter der neuen deutschen Erinnerungskultur Auschwitz als eine der zentralen Quellen deutschen Nationalbewusstseins. In einem Gespräch mit Bernard-Henri Lévy erklärte Joschka Fischer, nachdem er aus dem Außenministerium ausgeschieden war, erklärte Joschka Fischer dementsprechend, ich zitiere ihn, Auschwitz ist für die Berliner Republik so identitätsstiftend wie der Unabhängigkeitskrieg für die Amerikaner und die Revolution von 1789 für die Franzosen. Während die Konservativen um Helmut Kohl also nicht mehr über Auschwitz sprechen wollten, können die Repräsentanten des neuen Deutschlands gar nicht mehr damit aufhören. Die Klezmer-Offensive, die alternativen Geschichtswerkstätten und die Sozialkundestunden, durch die die wenigen Überlebenden des Holocaust gekarrt werden, kurz die Hingabe und die Begeisterung, mit denen die Landsleute jetzt nicht mehr lebende Juden verfolgen, sondern die Lebensgeschichte der Deportierten, das alles ist zur zentralen Legitimationsgrundlage der deutschen Politik geworden. Der historisch beispiellose Mord an Millionen von Menschen, O-Ton Angela Merkel, dieser historisch beispiellose Mord an Millionen von Menschen, ist die Voraussetzung für die historisch beispiellose Aufarbeitung der Geschichte, aus der das neue Deutschland seinen Geltungsdrang zieht. Hermann Gremlitzer hat diese Entwicklung in seinen wenigen besseren Tagen, in den besseren Tagen, die es tatsächlich mal gab, irgendwann vor langer Zeit, mal auf den einprägsamen Satz gebracht, ich zitiere ihn, aus dem Bekenntnis zur eigenen Scham soll den Deutschen das Recht erwachsen, an anderen moralisch Maß zu nehmen. Um nun diesen Bruch mit der Vergangenheit, den ich gerade als im Zentrum der deutschen Politik stehend, des neuen deutschen Selbstbewusstseins stehend skizziert habe, um nun diesen Bruch mit der Vergangenheit auch für die Gegenwart demonstrieren zu können, ist kaum etwas besser geeignet als der Kampf gegen die sogenannten Unbelehrbaren, der Kampf gegen die ewig Gestrigen, gegen den Kostümverein, also der zum Beispiel, da ich gehört habe, dass hier auch aus dieser Region oder aus diesem Kreis einige Leute dorthin gefahren sind, gegen den Kostümverein, also der am 13. Februar durch Dresden marschiert. Bis vor wenigen Jahren wurde von staatlicher oder zivilgesellschaftlicher Seite, was hier in Deutschland ohnehin fast dasselbe ist, in der Regel noch ignoriert, dass es neben den offiziellen Veranstaltungen zum 8. Mai, hier in Berlin ja im letzten Jahr sehr groß begangen, zum Volkstrauertag, zum Jubiläum der Bombardierung Dresdens und so weiter, dass es zu diesen offiziellen Veranstaltungen immer auch Parallelveranstaltungen gab von Nazis. Denn eine kritische Auseinandersetzung mit genau diesen rechten oder neonazistischen Parallelveranstaltungen hätte gezeigt, es gibt kaum einen Unterschied zwischen dem offiziellen Gedenken und dem Gedenken der Neonazis. Ende der 90er Jahre, in einigen Gegenden, vielleicht auch etwas später, wurden aus den ziemlich eindimensionalen offiziellen Gedenkereignissen, die ja im Grunde genommen nach dem Musterverfahren sind, gute Deutsche versus böse Alliierte, aus diesen recht eindimensionalen Erinnerungsereignissen wurden allerdings mehrdimensionale Gedenkkomplexe. An den einschlägigen Tagen, am 13. Februar in Dresden, am 8. Mai beispielsweise, oder keine Ahnung, was es sonst noch für Daten gibt, hier kleine Stadt, die hat ihre eigene Antibombardierungsfeier. An diesen einschlägigen Tagen also thematisiert das neue Deutschland also inzwischen zunächst seine Vergangenheit, indem es auf die deutschen Verbrechen und ihre Opfer verweist, um in einem zweiten Schritt dann auf symbolischer Ebene den Bruch mit genau dieser Vergangenheit zu demonstrieren. Mit den Aktionen gegen die, wie es der frühere sächsische Ministerpräsident mal formuliert hat, gegen die geistigen Nachfolger der Verursacher des Krieges, mit den Aktionen gegen diese Leute, mit diesen Aktionen gegen die Neonazis, kann nicht nur der Bruch mit der Vergangenheit demonstriert werden, sondern sie bieten gleichzeitig die Möglichkeit, eine neue Traditionslinie aufzumachen. Am 13. Februar ernennen sich dementsprechend regelmäßig tausende Dresdner zu den Nachfolgern der Geschwister Scholl und laufen aus Protest gegen den Nazi-Aufmarsch mit weißen Plastikrosen aus Sebnitz durch die Stadt. Aus dieser nachträglichen Selbstentnazifizierung, aus dem offensiven Umgang mit der deutschen Geschichte und aus dem Bekenntnis zu Auschwitz leitet das neue Deutschland schließlich das Recht ab, auch der deutschen Opfer des Zweiten Weltkrieges zu gedenken. Nach dem vormittäglichen Kampf gegen die Nazis, die am 13. Februar beispielsweise durch Dresden marschieren, trifft sich dementsprechend halb Dresden am Abend zum kollektiven Kerzenhalten vor der Frauenkirche. Zum 50. Jahrestag der deutschen Kapitulation sprach das rot-grüne Personal nach einer Großdemonstration gegen einen Nazi-Aufmarsch in Berlin ganz selbstverständlich von den Leiden der Deutschen. Die zivilgesellschaftlichen Aktionen gegen Nazi-Aufmärsche beispielsweise, die ja gerade im Zentrum oder sich gerade wieder ins Zentrum der Aktivitäten der Antifa oder des Antifaschismus bewegen, die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten gegen Nazi-Aufmärsche sind damit nicht nur das fakultative oder vormittägliche Fakultativprogramm zum würdigen Gedenken am Nachmittag, sondern sie sind inzwischen die zentrale Voraussetzung für das Trauern um die deutschen Opfer. Wenn es die Nazi-Aufmärsche an den einschlägigen Tagen nicht geben würde, dann müssten diese Aufmärsche von der Zivilgesellschaft erfunden werden. Das Bemerkenswerte ist nun, dass sich in genau diesen Großveranstaltungen, zu denen die diversen Antifa-Gruppen regelmäßig mobilisieren, dass sich in diesen diversen Großveranstaltungen gegen Nazis unter umgekehrten Vorzeichen genau das fortsetzt, wogegen einige kritische Antifaschisten mit ihrer Mobilisierung zu diesen Veranstaltungen in Dresden und so weiter angehen wollen, nämlich das, was man polemisch auf den Begriff der Volksgemeinschaft bringen kann. Zum besseren Verständnis habe ich einfach ganz willkürlich mal ein paar Zitate rausgesucht. Zitat 1, im Sommer 2000, ich sprach ja vorhin davon, dass in dieser Zeit das Kippen besonders deutlich wurde oder dass spätestens zu diesem Zeitpunkt die Situation kippte. Zitat 1 also, im Sommer 2000 sprach Gerhard Schröder vom Kampf gegen Neonazis als einer Frage der politischen Hygiene. Zitat 2, der frühere sächsische Ministerpräsident, um zu zeigen, dass sich das Ganze nicht nur auf den Bereich SPD, PDS und so weiter bezieht, sondern auch auf die CDU. Der Herr stammt nämlich von der CDU. Dieser sächsische Ministerpräsident bezeichnete Neonazis als politische Umweltverschmutzung. Und Zitat 3, in einem Interview erklärte die frühere Justizministerin, die Nazis oder Neonazis sind ein Krebsübel. Mehr braucht man eigentlich gar nicht zu sagen, aber da es in vielen Kreisen kaum noch jemandem auffällt, wenn Politiker mit Nazi-Vokabular gegen Nazis aufrufen, tue ich es trotzdem, denn wenn die ehemalige Justizministerin von Nazis als einem Krebsübel spricht, dann setzt sie immer schon einen Volkskörper voraus. Ganz einfach, Krebs befällt nur einen Körper. Gesellschaft wird hier also als etwas organisch Intaktes begriffen, das von außen durch Fremdkörper oder von innen durch bösartige Gespüre bedroht wird. Die logische, fast zwingende Konsequenz einer solchen Gesellschaftsauffassung ist die Forderung nach der permanenten Reinigung des Volkskörpers, also die Forderung nach Gerhard Schröders politischer Hygiene. Hier wird mit anderen Worten das Kollektiv der anständigen Deutschen gegen den Volksfeind eingeschworen, der ausnahmsweise mal nicht Jude, mal nicht Schwuler, Kinderschänder oder Bonze heißt, sondern scheinbar widersinnig Nazi. In solchen Aufrufen kann mit anderen Worten beobachtet werden, was Landiner vor knapp 20 Jahren mal mit der Formel kontraphobisch umschrieben hat. Ich zitiere das mal ganz kurz. Durch Orientierung an politischen Haltungen, die sich als ausgesprochenes Gegenteil zum Faschismus behaupten, scheint sowohl seine Wiederkehr als auch die Gefahr seiner Anziehung zu erliegen gebannt. Das Problem ist, und ich zitiere weiter, was man, um einem möglichen Wiederholungszwang zu entgehen, floh, setzt sich symbolisch in der Vermummung seines Gegenteiles durch. Zitat Ende. Wer bei der Antifa war, der kennt das Beschriebene aus den einschlägigen Gruppen. Da gab es immer denjenigen, der von Lanzer oder von Störkraft so fasziniert war, dass er jeden Text mitsingen konnte. Da gab es immer denjenigen, der kaum etwas anderes las als Nazi-Heftchen, selbstverständlich nur aus Recherchegründen. Und da gab es immer denjenigen, der die Uniformen der verschiedenen SS-Verbände, Fallschirmjägereinheiten und Panzertruppen weit besser auseinanderhalten konnte als ein Mitglied des Oberkommandos der Wehrmacht. Vor diesem Hintergrund nun gehört keine besonders große Fantasie dazu, in der großen Arbeitsteilung vom 13. Februar in Dresden eine Simulation der Verteidigung der Heimat im Winterkampf gegen fiese Eindringlinge zu erkennen. Die erlebnisorientierte Jugend lieferte sich in den Seitenstraßen Orts- und Häuserkampf mit dem Gegner und hatte sich dabei passenderweise die traditionellen schwarzen Uniformen übergeholfen, die in Deutschland für besonderen Einsatzeifer stehen. Die weniger Sportiven spielten Stellungskrieg und versuchten, die Demonstration zu blockieren. Und die Gesetzteren verteidigten mit einer Menschenkette das Hinterland und wurden dabei von Otto und Dresdner Stadtverwaltung von mobilen T-Einheiten unterstützt. Damit ist der Antifaschismus letztendlich da angekommen, wo er tendenziell immer schon war, dass der Anfang ist immer über das Ende oder über das Resultat vermittelt. So hatte der historische Antifaschismus immer noch etwas Ambivalentes. Auf der einen Seite, ganz klar, gab jeder antifaschistische Widerstandskämpfer mit seinem Kampf gegen die Nazis ein Existenzialurteil über den NS ab, nämlich der Nationalsozialismus gehört bekämpft bis zum Tod. Andererseits verbirgt sich hinter der personellen Integrität des historischen Antifaschismus seine objektive Komplizenschaft mit dem Unheil. Insbesondere mit seinem positiven Bezug auf die Massen, der Antifaschismus ist spätestens seit 1935 untrennbar mit dem Konzept der Volksfront verbunden. Mit seinem positiven Bezug auf die Kategorie des anderen Deutschland, mit seinem positiven Bezug auf das Volk, Stichwort Volksfront und Nation, bestätigte und reproduzierte der Antifaschismus genau die Denkmuster, die die Nazis überhaupt erst vorfinden mussten, um überhaupt siegen zu können. Hierzu will ich vielleicht einen kleinen Exkurs machen, einen kleinen Exkurs aus dem Buch vortragen über den historischen Antifaschismus. Da werden selbstverständlich nicht alle Bereiche und nicht alle Aspekte dieses historischen Antifaschismus beleuchtet, sondern nur ein kleiner, ein geringer Teil, der aber vielleicht das Begreifen doch etwas erleichtert. Ein kleiner Exkurs, insbesondere zu den deutschen Besonderheiten des Antifaschismus, der ja nicht nur in Deutschland vorhanden war oder der ja nicht nur in Deutschland Anhänger fand, sondern auch in anderen Ländern. Mir geht es jetzt weniger um den Zukunftsoptimismus, der durch den Antifaschismus reproduziert wird, sondern mir geht es speziell um die deutschen Besonderheiten. Obwohl der Antifaschismus in allen europäischen Ländern eine identitätsstiftende Bedeutung für die Linke besaß, war er nirgendwo so libidinös besetzt wie in den Nachfolgestaaten des Dritten Reiches. In keinem anderen Land war der Antifaschismus über Jahrzehnte hinweg der zentrale Dreh- und Angelpunkt des linken Selbstverständnisses. In dieser Überdeterminierung dürfte sich die Verschmelzung von Nation und Regime im Nationalsozialismus in einer verzerrten Weise verlängert haben. Tatsächlich hätten die Verbrechen des Nationalsozialismus ohne die Beteiligung oder zumindest Duldung breiter Schichten der Bevölkerung nicht verübt werden können. Die Massenverbrechen des Nationalsozialismus waren, wie Eike Geisel einmal erklärte, bekanntlich nicht nur Verbrechen an Massen, sondern auch Verbrechen von Massen. Denn so heroisch der kommunistische, sozialistische und sozialdemokratische Widerstand gegen den Nationalsozialismus auch gewesen sein mag, er war weder repräsentativ für die deutsche Bevölkerung noch für die Arbeiterbewegung. So gab es zwar bekanntlich Widerstandshandlungen einzelner Personen und Gruppen, ein dem Widerstand in Italien, Jugoslawien oder Frankreich vergleichbares Phänomen, bewaffneter Widerstand von Massen, Jugoslawien oder militanter Widerstand einer Minorität, mit dem sich nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung identifizierten, Frankreich, gab es in Deutschland allerdings nicht. Bereits im Aufruf der KPD zum Generalstreik vom 30. Januar 1933 waren lediglich die Arbeiter der 4000-Seelen-Gemeinde Mössingen auf der Schwäbischen Alb gefolgt. Die Gewerkschaften und die SPD verzichteten zunächst vollkommen auf den Aufruf zur kollektiven Arbeitsniederlegung. Die Prager SuPaD-Führung proklamierte den Widerstand erst Ende Mai 1933. Eric Hobsbawm stellt in seiner Autobiografie dementsprechend die lakonische Vermutung an, dass selbst die KPD-Führung nicht daran geglaubt habe, dass jemand ihren Aufruf ernst nehmen werde. Er sei nur erfolgt, damit später niemand behaupten könne, die Partei habe noch nicht einmal eine Geste des Widerstandes versucht. Vor dem Hintergrund der Verankerung des nationalsozialistischen Weltbildes in der deutschen Bevölkerung verschob sich die Hoffnung der emigrierten Linkskräfte mit zunehmender Dauer des Krieges vom Widerstand in Deutschland, der in den Zeitschriften, Memoranden und Appellen des Exils lange Zeit beschworen worden war, auf die Alliierten. Angesichts der Ignoranz, mit der die deutsche Arbeiterschaft auf die Aufrufe zur Niederlegung der Waffen oder zum Aufstand gegen Hitler reagierte, verzweifelte in den Jahren nach 1941 selbst die Parteiführung der KPD, die immer wieder auf einen guten Kern des deutschen Volkes verwiesen hatte. In einer Rede vom 25. Juni 1945 konstatierte Walter Ulbricht rückblickend, dass, Zitat, die deutsche Arbeiterklasse und das schaffende Volk geschichtlich versagt hätten. In der Zeit, in der Ulbricht diesen Satz verfasste, befand sich die KPD allerdings bereits in einem ganz anderen Dilemma. In der sowjetischen Besatzungszone sollte mit einer Bevölkerung, die zu einem nicht unerheblichen Teil wenige Jahre zuvor noch zu den festen Stützen der nationalsozialistischen Gesellschaft gehört hatte, ein sozialistischer Staat aufgebaut werden. Hatte sich die Hoffnung der kommunistischen Emigranten und Lagerhäftlinge seit Stalingrad auf das Vorgehen der Roten Armee und, wenn auch in der Regel nachgeordnet, der amerikanischen und britischen Truppen reduziert, wurden die Deutschen nun retrospektive wieder in die internationale Einheitsfront des Antifaschismus eingemeindet. Dieses Vorgehen war nur möglich, weil das Konzept des Antifaschismus stets mehr als die bloße Gegnerschaft zum Nationalsozialismus beinhaltete. Aufgrund seiner Verknüpfung des Kampfes gegen den Nationalsozialismus mit dem Zukunftsoptimismus der Arbeiterbewegung war der Antifaschismus untrennbar mit deren Ökonomismus und ihrem Glauben an den fortschrittlichen Charakter der Massen verbunden. Georgi Dimitrovs Rede beim 7. Weltkongress der Komintern, in der das Konzept des Antifaschismus seinen zentralen programmatischen Ausdruck fand, hatte dementsprechend auf zwei Säulen basiert: der Reduktion des Nationalsozialismus auf eine Diktatur einer kleinen Clique über die Bevölkerung und der weitgehenden Ausblendung der Massenbasis des Nationalsozialismus. Die nachträgliche Inkorporation der deutschen Bevölkerung in die Einheitsfront des Antifaschismus, die auf der Grundlage dieser beiden Vorstellungen erfolgte, bot die Möglichkeit, den Widerspruch zwischen den Erfahrungen der deutschen Mehrheitsbevölkerung und dem Selbstverständnis der aus den Lagern befreiten oder dem Exil zurückgekehrten Vertretern der Linken zu kitten. Aus der unverhältnismäßig starken Betonung des deutschen Widerstandes, der Reduktion des Nationalsozialismus und des Holocaust auf ökonomische Interessenlagen verschiedener Fraktionen der deutschen Monopolbourgeoisie und der direkt damit verbundenen nachträglichen Entlastung der Bevölkerung ergab sich mit dem Bild des anderen Deutschlands der zentrale Gründungsmythos der DDR. Durch die eindeutigen Schuldzuweisungen an die gesellschaftlichen Eliten, die das deutsche Volk missbraucht bzw. verführt hätten, wurden die 12 Jahre des Dritten Reiches schließlich als eine Phase der Fremdherrschaft präsentiert, als gehöre die NS-Zeit gar nicht zur Vorgeschichte der eigenen Gesellschaft. Die Wünsche großer Teile der Bevölkerung nach Entlastung und Entschuldung ergänzten sich hier nahezu idealtypisch mit den Versuchen der KPD-SED, die verheerende Niederlage des Jahres 1933 und die Enttäuschung über das Volk zu verdrängen und an den zukunftsfrohen Optimismus der 20er Jahre anzuknüpfen. Diese Gemengelage, und damit komme ich zur westdeutschen Linken, um die es ja hier, wenn ich heute über den Antifaschismus spreche, ja in erster Linie geht, um eine Linke, die sich stärker in die Tradition der westdeutschen Linken stellt als in die Tradition der SED und dabei, ohne es zu merken, die gleichen Voraussetzungen nochmal mit reproduziert. Diese Gemengelage aus der Verdrängung eigener Schuldgefühle, der Enttäuschung über das Verhalten der deutschen Mehrheitsbevölkerung, der Präsentation eindeutig Schuldiger und der Vermeidung einer Debatte über die je eigenen Handlungen und Haltungen in der NS-Zeit war einer der Gründe, die die Attraktion ausmachten, die das antifaschistische Weltbild auch im Westen weit über das Umfeld der 1956 verbotenen KPD und ihrer halboffiziellen Nachfolgerpartei DKP hinaus genoss. Denn auch wenn sich das Problem der Staatswerdung der Arbeiterbewegung in der Bundesrepublik nicht stellte, und sich insbesondere das linkssozialistische Lager, dem bei der Herausbildung der neuen Linken eine zentrale Rolle zukommen sollte, bis in die frühen 60er Jahre hinein vehement von Ost-Berlin distanzierte, sah sich die westdeutsche radikale Linke mit den gleichen historischen Legitimationsproblemen konfrontiert wie die SED. Sie befand sich in einem ähnlichen Dilemma wie die Kommunisten in der DDR. Die Vertreter der Linken bemühten sich darum, als Interessenvertretung einer Klientel anzutreten, die sie als wohlwollend formuliert nicht resistent gegenüber dem Wahn der NS-Ideologie erwiesen hatte. Abgesehen von wenigen Ausnahmen aus dem linkssozialistischen Spektrum war die Linke folglich bestrebt, die eigenen politischen Traditionen treuhänderisch und ungebrochen in die Nachkriegszeit hinüberzuretten. So lesen sich die gewerkschaftlichen Debatten um betriebliche Mitbestimmung in der frühen Bundesrepublik wie die Fortführung der großen Sozialisierungsdiskussion der Weimarer Republik. Das linkssozialistische Lager gab die Neuauflage der Auseinandersetzung zwischen den linken Zwischengruppen der Weimarer Zeit, zwischen SAP, KPdO, Luxemburg und Lenin oder Lukasch und Kursch. Und auch die Neue Linke stellte die große Zeit der Arbeiterbewegung nach einer, auch hier wieder sehr wohlwollend formuliert, nach einer kurzen Phase, in der sie sich kritisch mit dem individuellen Verhalten ihrer Landsleute im Dritten Reich auseinandergesetzt hatte, bald auch optisch mit Kommissarslederjacken, Proletariermützen und Ähnlichem nach. Die Überdeterminierung des Antifaschismus in den Nachfolgestaaten des Dritten Reiches war nicht zuletzt im virtuellen Charakter dieser Debatten und Traditionslinien angelegt. Zwar trug auch der Kult um die Resistance oder die Resistenza in Frankreich und Italien zur Mythenbildung bei. Die französische Gesellschaft war, wie Henri Rousseau in seiner Studie über das Vichy-Syndrom zeigen konnte, keineswegs, wie es dem kommunistischen, aber auch gaullistischen Selbstverständnis entsprach, eine Nation im Widerstand. Und auch die norditalienischen Partisaneneinheiten waren bekanntlich nicht repräsentativ für die gesamte italienische Bevölkerung. Angesichts der Tatsache aber, dass Nationalsozialismus, Krieg und Vernichtung von Deutschland ihren Ausgang genommen hatten, und angesichts der Verschmelzung von Regime und Nation im Nationalsozialismus traten die Realität der Zeit vor 1945 und der antifaschistische Mythos der Jahre nach 1945 allerdings in keinem anderen Land so weit auseinander wie in den Nachfolgestaaten des Dritten Reiches. Je weniger Anknüpfungspunkte das antifaschistische Weltbild in der Realität hatte, umso stärker musste es identitär besetzt werden. So viel vielleicht als Exkurs zur Geschichte des Antifaschismus, die ihre große Zeit im Grunde genommen oder der seine große Zeit im Grunde genommen erst nach 1945 bekommt. Mit der staatlichen Kampagne gegen die NPD oder Neonazis im Allgemeinen, mit dem Aufstand der Anständigen, von dem ich vorhin gesprochen habe, hat sich letztendlich der große Traum des historischen Antifaschismus, von dem ich ja gerade gesprochen habe, damit hat sich letztendlich der große Traum des historischen Antifaschismus, der große Traum Walter Ulbrichts, Willy Brandts, Wilhelm Pieks und anderer erfüllt. Es ist eine große Volksfront zustande gekommen, eine große Volksfront gegen rechts, eine große Volksfront gegen Nazis. Damit hat sich allerdings der Doppelcharakter des Antifaschismus, von dem ich vorhin gesprochen habe, der Doppelcharakter des Antifaschismus zwischen personeller Integrität auf der einen Seite und objektiver Kumpanei auf der anderen Seite in schlechte Eindeutigkeit aufgelöst. Wer sich nämlich 2010 oder wer sich 2011 in die Menschenketten und Blockaden in Dresden, hier in Berlin am 8. Mai oder wo auch immer einreiht, der gibt damit längst kein Existenzialurteil mehr über die NPD beispielsweise, eine 1%-Partei mehr ab, sondern er weiß, dass er damit in einem Boot sitzt mit Claudia Roth, mit Guido Westerwelle, Angela Merkel, Wolfgang Thierse, dem sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich, den örtlichen Priestern Mutti, Vati, Oma, Opa und Co. Die personelle Integrität des Antifaschismus hat sich damit zugunsten von Konformismus verabschiedet. Es bleibt mit anderen Worten nur noch die Allianz mit dem Unheil. Das alles, was ich jetzt gerade mehr oder weniger umschrieben habe, ist natürlich alles weder originell noch ist das Ganze besonders neu. Denn auch wenn die halbwegs vernünftigen Antifa-Gruppen nicht so radikal sind und den Begriff des Antifaschismus vollkommen in Frage stellen, wissen sie doch bei genauem Nachdenken oder sogar bei wenigem Nachdenken ziemlich genau, was zum Beispiel am 13. Februar in Dresden passiert. Sie wissen, was für Funktionen solche Massenauftriebe gegen Nazis haben, wie am 8. Mai des letzten Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, hier in Berlin. Und sie wissen, dass Deutschland seine Vergangenheit inzwischen kaum noch leugnet, sondern sich inzwischen ganz offiziell zu seiner Schuld bekennt. Das heißt, sie erkennen zwar ihr Dilemma, sie erkennen ihre Marginalität in den entsprechenden Protesten und sie deuten gelegentlich durchaus richtig an, wie verhärtet die Verhältnisse sind, aber sie verzichten dabei auf die Frage, was bedeutet das für die eigenen Aktivitäten? Sie verzichten auf die Frage, was bedeutet das für die immer wieder in die Media und so weiter beschworene linksradikale Praxis? Anstatt sich nun die eigene Ohnmacht einzugestehen oder zumindest von einem Praxisdilemma, ich lege hier Wert auf den Begriff des Dilemmas, zu sprechen und anstatt von einer Situation zu sprechen, die den Kritiker gelegentlich tatsächlich zur Verzweiflung treiben kann, wird einfach so weitergemacht wie bisher. Kundgebung, Demo, Busticket nach Dresden. Mit anderen Worten, man spricht von verhärteten Verhältnissen oder eben von einer Volksgemeinschaft gegen rechts, um dann zu sagen, lasst uns eine Demo machen. Das heimliche Motto dieser Aktivitäten heißt dementsprechend, die Zeiten sind praxisfeindlich, also lasst uns weiter Praxis betreiben. Die Frage lautet jetzt natürlich, wenn man in diesen einschlägigen Gruppen, von denen ich gerade gesprochen habe, wenn man dort ahnt, dass derzeit, wie es immer wieder heißt, dass derzeit nichts oder nicht viel geht, dann kann ich mir die Frage stellen, warum treffe ich dann im letzten Jahr, als ich mit Genossen Flugblätter gegen die Dresdner Passionsspiele verteilt habe, Mitglieder der Frankfurter Gruppe Morgenthau in Dresden, die nur mal so gucken wollen, warum fahren beispielsweise dann enge Genossen von mir am 19. Februar nach Dresden, wo sie dann prompt von Anti-Imps auf die Fresse kriegen, wo sich die Volksgemeinschaft versammelt, geht es irgendwann nicht nur gegen die Volksfeinde von rechts, sondern auch gegen andere. Oder, um das Ganze etwas weiter zu fassen, wenn bekannt ist, und seit dem Sommer 2000 dürfte es auch die dümmste Antifa-Kiez-Miliz wissen, wenn also bekannt ist, dass die Nazis längst nicht mehr Stichwortgeber der deutschen Politik sind, wenn bekannt ist, dass Anti-Nazi-Arbeit inzwischen staatstragend ist, warum jagen dann auch die schlaueren Teile, oder nicht auch, sondern selbst die schlaueren Teile der Antifa von einem Nazi-Aufmarsch zum anderen? Warum haben sich also selbst Gruppen wie die inzwischen verblichene Bad Weather Antifa, Stichwort Nazi-Aufmarsch 1. Mai 2008 oder 2009 in Hamburg, immer mal wieder in die große Kampagne Deutschland bleibt sauber eingereiht und den bewaffneten Arm der Zivilgesellschaft gegeben? Die Antwort lautet, das Bedürfnis nach dem Unmittelbaren, das Bedürfnis nach dem Konkreten. Dieses Bedürfnis nach Unmittelbarkeit und Konkretion, also nach dem Zupacken oder der Aktion, das Ganze ist natürlich keine Spezialität der Linken, sondern dieses Bedürfnis zeigt letztendlich, was die Verhältnisse mit den Menschen machen. Die linke Aktion oder die linke Kampagne, wie das immer wieder so schön genannt wird, diese linke Aktion oder Kampagne hat in der Welt unserer Eltern, der grenzdebilen Klassenkameraden, Arbeitskollegen und Kommilitonen dementsprechend ein Gegenstück, und zwar die Bastelarbeit des Heimwerkers. Vor dem Hintergrund der trüben Aussichten, von denen ich vorhin gesprochen habe, erinnert das Agieren der Linken vom Plakatmalen über die Flugblattaktion bis hin zur Latsch- oder Scherbendemo, nämlich letztendlich an das Hantieren von Heimwerkern, die sich nach Feierabend mürrisch in ihren Hobbykeller zurückziehen, um dort in diesem Hobbykeller Dinge zu basteln, die es im Baumarkt nicht nur in besserer Qualität gibt, sondern auch noch billiger. In beiden Fällen sollen in der verhärteten und durchweg vermittelten Gesellschaft Bastionen der Unmittelbarkeit gerettet werden. In beiden versuchen sich Einzelne, die ihre Subjektivität und ihre Spontanität längst im Verlieren begriffen sind, vorzumachen, dass es gerade auf sie ankommt. Diese Form der Praxis ist letztendlich nichts anderes als ein Instrument bei der Abwehr der Realität oder mit den Worten Adornos, man klammert sich an Aktionen um der Unmöglichkeit der Aktion willen. Da die einschlägigen Antifaschisten, wie alle Menschen, oft weniger dumm sind, als es die Verlautbarung ihrer jeweiligen Vereine vermuten lassen, ahnen sie, dass es bei ihren Aktionen um nichts geht. Beispiel 1, das jeweils aktuelle Geländespiel mit der Polizei wird von der Antifa zwar immer wieder als unmittelbare Vorstufe zum letzten Gefecht präsentiert, ihr kennt das sicher alle, ist immer ganz besonders wichtig, gerade diese Aktion gerade jetzt zu machen, aber die Demonstranten wissen zum Glück, dass sie es auch im eigenen Interesse nicht zu bunt treiben dürfen, dass sie also auch bei Demos mit so bekloppten Titeln wie Deutschland den Krieg erklären, lieber auf die bewaffnete Kritik verzichten und Opas Wehrmachtspistole auf dem Dachboden lassen sollten. Beispiel 2, und damit bin ich bei der Frage nach den neuen Politikfeldern für die Antifa angekommen, die seit 20 Jahren im Zwei-Jahres-Rhythmus gestellt wird. Beispiel 2 ist die Entstehung der Antifa-Bewegung selbst. In den 80er Jahren war Antifa nur ein Nebenschauplatz, auf dem die Linke aktiv war. Die Nazis wurden von Anti-Imps, K-Gruppen, Autonomen und so weiter, was es damals alles gab, kurz in die Schranken gewiesen. Danach widmete man sich wieder dem, was man für die elementareren Probleme hielt, AKWs, Stadtbahn West, Solidarität mit den unterdrückten Völkern, Bäume umarmen und so weiter und so fort. Seit 1989-90 ist Antifa dann zum Hauptbetätigungsfeld der radikalen Linken geworden. Diese Entwicklung dahin, dass Antifa zu einem Hauptbetätigungsfeld der radikalen Linken geworden ist, ist nicht nur dem Anwachsen der Nazi-Bewegung nach der Wiedervereinigung geschuldet. Antifa-Gruppen entstehen nicht nur aufgrund von Bedrohungssituationen, sonst dürfte es in meinem zeitweisen Wohnort Münster zum Beispiel nicht 3, 4 oder 5 verschiedene Antifa-Gruppen geben, sondern gar keine, sondern Antifa-Gruppen entstehen nicht zuletzt deshalb, weil man als Linker im Antinazi-Kampf von Zeit zu Zeit noch ein Erfolgserlebnis haben kann. Siehe Dresden, siehe Berlin, 1. Mai 2010 und so weiter und so fort. Die Genossen von der früheren ANO, der autonomen Antifa Nordost-Berlin, haben das vor einigen Jahren mal unfreiwillig auf den Punkt gebracht, wenn sie bei ihren Demos die äußerst sinnstiftende Parole skandiert haben: Wir sind viele, wir sind krass, Antifa, da geht noch was. Den Schlaueren der alten Antifa-Bewegung, den nicht ganz zu Recht, aber auch nicht ganz zu Unrecht belächelten revolutionären Antifaschisten der AABO, der antifaschistischen Aktion bundesweiter Organisation, war genau dieses Problem durchaus bewusst. In die Versuche nämlich, über antifaschistische Aktionen Leute für eine revolutionäre Bewegung zu begeistern, dürfte unterschwellig die Einsicht geflossen sein, dass eine solche Rekrutierung über andere sogenannte Politikfelder kaum noch möglich ist. Die AABO wurde also dort aktiv, wo die radikale Linke noch wahrnehmbar war, beim Kampf gegen Nazis, wollte dort aber bekanntlich eben nicht stehen bleiben. Das Ganze scheiterte aus 2 Gründen. Erstens, und jetzt wiederhole ich mich, Antifa ist seit dem Sommer 2000 eben nicht mehr der Kampf ums Ganze, wie von Seiten der AABO immer wieder erklärt wurde, sondern, wie ich vorhin hoffentlich nachvollziehbar erläutert habe, der Aufnahmeantrag in die Gemeinschaft der anständigen Deutschen. Und zweitens, die AABO konnte, wie in der inoffiziellen Auflösungserklärung der Gruppe erklärt wurde oder der Organisation erklärt wurde, mit, ich zitiere, über Antifa hinausgehenden Themen kein inhaltliches Profil gewinnen. Die verbliebenen Mitglieder lösten ihren Verein dann konsequenterweise im Frühjahr 2001 auf, und zwar um sofort wieder zu vergessen, dass es diesen Verein je gegeben hatte. Auf dem gleichen Kongress, nämlich auf dem das Ende der AABO bekannt gegeben wurde, wurde dementsprechend über die Gründung einer neuen bundesweiten Organisation und über neue Politikfelder diskutiert. So viel zum Leben in der Zeitschleife. Ich komme damit zum Ende und gleichzeitig zur Frage: Was heißt das jetzt? Oder, um Lenin zu bemühen, was tun? Rückzug ins Privatleben, rein in den Theoriezirkel, zusehen, wie es immer ekliger wird, und auf den Quereinstieg in den Universitätsbetrieb hoffen, der sich doch nur in Ausnahmefällen mit viel Glück ergeben wird, oder einfach weitermachen wie bisher? Meine Antwort lautet: Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur so viel, und das soll erstens dem Eindruck entgegentreten, ich plädiere für die reine Kritik, die Abstinenz von Interventionen, die und für Lektürekreise, deren Elfenbeinturm, wie die Bahamas das vor langer Zeit mal formuliert hat, nicht mal Schießscharten hat. Ich weiß also nur so viel, und das stammt nicht mal von mir. Ich zitiere: Wer überhaupt Vorschläge anmeldet, macht leicht, sich zu Mitschuldigen. Reine Gesinnung jedoch, die sich Eingriffe versagt, verstärkt ebenfalls, bevor sie zurückschreckt. Zitat Ende. Das ist tatsächlich ein Widerspruch, den man allerdings nicht durch Reflexion oder durch Nachdenken lösen kann, weil er von der Wirklichkeit vorgegeben wird. Und diese Wirklichkeit lässt sich dummerweise und, darauf lege ich großen Wert, glücklicherweise zugleich nur durch die Aktivitäten der Menschen verändern. Vielen Dank.